möchte jeden dazu ermuntern, diesen Hautkrebs-Check, der ab 35 Jahren aller 2 Jahre kostenlos ist, den zu machen. Auch wenn es nervt, auch wenn man vielleicht Angst hat, weil man Vorsorgeuntersuchungen nicht mag, das kann wirklich Leben retten.
Stars lüften ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse. Bunte Wipgloss, der Beauty-Podcast mit Jennifer Kneble.
Es gibt Menschen, die strahlen im Fernsehen, auf dem roten Teppich vor der Kamera. Und dann gibt es Menschen, die strahlen auch, wenn das Leben ihnen viel zumutet. Mein Gast heute ist beides. Sie ist Moderatorin, Society-Expertin, Autorin und sie ist erneut an Hautkrebs erkrankt. Offenmutig und ohne Tabus spricht sie über eine Krankheit, die leider immer noch oft unterschätzt wird. Wie geht man mit so einer Diagnose um? Was hilft medizinisch, aber auch seelisch? Und was will sie anderen Menschen mitgeben, die sich gerade durch dunkle Zeiten kämpfen? Ich bin sehr dankbar und freue mich, dass ich sie endlich mal wiedersehe, dass sie hier ist mit ihrer Geschichte. Ganz herzlich willkommen im Bunte Wipgloss Podcast, liebe Susanne Klee.
Ich danke dir so, Jenny. Ich freue mich so sehr auf dich, echt.
Man muss dann sagen, als wir uns eben gesehen haben, wir haben uns bestimmt 5 Minuten gedrückt.
Ja.
Weil wie lange haben wir uns nicht gesehen, ohne dass wir jetzt unfassbar alt wirken?
Also wir haben uns gestern gesehen. Aber naja, wann sind unsere Wege auseinandergegangen? Ich glaube 2017,
ich glaube fast 5 Jahre ja. war es her. Fast
aber
fünf.
Wir haben uns danach immer mal bei Veranstaltungen
das
gesehen.
Stimmt.
Aber eng zusammengearbeitet haben wir 2,5 Jahre und das war wunderschön.
Das muss man sagen.
Länger.
Obwohl, man muss sagen, wir waren ja beide die frühen Vögel vom RTL im Morgenmagazin. Und wir haben uns ja immer so nachts um 2 Uhr dann getroffen in der Maske, in der Redaktion. Da muss man schon sagen, wir waren so ein bisschen, fand ich immer, die Alien. Weil wir die wenigen waren, die echt schon um diese Uhrzeit gute Laune hatten.
Also und ich falsche Wimpern. Wir hatten ja 4.30 Uhr schon falsche Wimpern und das war ja immer, als wären wir aus dem Club getorkelt, nur dass wir nüchtern waren. Und das ist das, was ich heute immer noch erzähle. Frühstücksfernsehen ist, wenn du um 6 schon denkst, der ganze Tag ist schon in dir und du siehst auch schon so aus mit allem, was die Beauty-Branche zu bieten hat.
Und dann der Hashtag woke up like this.
Ja.
Nein, das war immer lustig, weil ich hatte manchmal das Gefühl, wenn ich da so durch die Gänge gelaufen bin und zwar mucksmäuschenstill und
war
du bist
ja
dann irgendwo rein so, hallo,
war
good
ja
morning.
Da, nur wir.
Und die haben sich dann alle so erschrocken, weißt du, die waren noch so mit Hoodie und irgendwie Kaffee und eigentlich noch im Tiefschlaf. Da muss man erstmal Menschen finden, auch wie dich, die das so mitgehen. Deswegen, ich habe mich immer sehr gefreut, wenn wir dann zur gleichen Zeit auch Dienst hatten, Susanne. Jetzt haben wir eine schönere Uhrzeit, ja, und wir strahlen trotzdem beide und es ist gefühlt so, vielleicht kennt ihr das auch, als hätte man sich, und das hat man nicht mit so vielen Menschen, zwar lange nicht gesehen, aber es ist gefühlt wirklich gestern gewesen.
Total.
Oder?
Ja.
Und das ist wirklich toll. Susanne, wir sind hier heute, um über deine Geschichte zu sprechen. Wir sprechen natürlich auch über Beauty, über Schönheit von innen und von außen. Aber ein ganz wichtiges Thema, über das ich hier im Podcast oft gesprochen habe, ist das Thema Sonnenschutz mit Blick auf Hautkrebs, wenn man sich eben nicht schützt. Das war immer im Vergleich jetzt, wenn ich das mal so sage, mit dir als Gast heute eher seicht. Ja, da ging es ein bisschen drum, auch wie creme ich mich ein. Aber es hat mich nicht so mitgenommen, sage ich mal so. Ich wusste am Ende, okay, ich muss mich eincremen. Mit dir hat das Ganze eine andere Dimension. Dazu muss man ein bisschen deine Geschichte natürlich kennen. Das haben vielleicht viele von euch auch in den Medien gelesen. Ich habe es auch dort gelesen tatsächlich. Dann habe ich dich gleich angerufen. Im Mai war es, glaube ich, wurde bei dir weißer Hautkrebs entdeckt. Deswegen würde ich natürlich erstmal gerne fragen, wie geht's dir heute?
Also im Mai ist es öffentlich geworden. Mhm. Entdeckt wurde es schon letzten September. Die OP war im Oktober. Darum kann ich jetzt zu dir sagen, mir geht's super. Weil das ist, wenn man, das war weißer Hautkrebs, wie du gesagt hast, wenn man das zeitig entdeckt, kann man das sehr, sehr gut hinbekommen. Allerdings war das bei mir im Gesicht, wo es oft ist. Also weißen Hautkrebs, das trifft meistens Flächen, die halt permanent der Sonne ausgesetzt sind. Also gerade Boys, die Glatze cool finden oder Glatze haben müssen. Die müssen extrem aufpassen, weil hier oben ist natürlich permanente Bestrahlung mit UV-Licht. Und du hast gerade Sonnenschutz angesprochen. Das Ding ist halt, auch wenn man sich schützt, die UV-Strahlung wird ja immer länger, immer stärker. Also unsere Sommer werden ja länger. Es wird auch heißer insgesamt. Ne? Der Klimawandel, das kriegst du alles schon mit. Also schützen ist das A und O. Das heißt aber nicht, dass man dran schuld ist, wenn man Krebs bekommt. Denn ich hatte schon mal Hautkrebs. Da war ich sehr, sehr jung, 27. Das ist jetzt eine ganze Weile her. Ich bin jetzt 44, da rede ich ganz offen drüber. Ja. Damals haben die Ärzte alle gesagt, für einen schwarzen Hautkrebs sind sie noch viel zu jung. Also man sagt, Sonnenschäden brauchen 30 Jahre, ehe die sich entwickelt haben. Das könnte jetzt aber bei meinem weißen Hautkrebs tatsächlich der Fall sein. Den habe ich mit 43 bekommen. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin früher natürlich auch ins Solarium gegangen. Und als ich dann mit 27 die Diagnose hatte, schwarzer Hautkrebs, und das war echt nicht cool, und schwarzer Hautkrebs ist auch sehr gefährlich, seitdem schütze ich mich permanent. Aber trotzdem habe ich offensichtlich mir irgendwann mal einen Schaden eingefangen, der jetzt wieder zum Erblühen im negativen Sinne kam. Deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass wir alle drüber sprechen, weil es natürlich immer noch auch anstrengend ist. Man muss seine Routinen ändern, man muss manchmal auch Klamotten ändern, man muss auch Wege zur Arbeit ändern und gucken, wo ist jetzt hier Schatten, vielleicht laufe ich lieber da lang. Aber es lohnt sich extrem, weil wenn es einmal so weit ist, ist es nicht mehr funny.
Mhm. Vielleicht kannst du einmal erklären, Susanne, was ist der Unterschied zwischen schwarzem und weißem Hautkrebs? Ich glaube, das hat nicht jeder so direkt vor Augen.
Absolut nicht, und das ist auch schön so. Und man möchte ja sowieso mit Erkrankungen immer erstmal gar nichts zu tun haben. Aber wenn es dann so weit ist, wird man ja auch sowas wie eine Expertin. Und ich mache ja auch viel für die Deutsche Krebshilfe. Dadurch habe ich mich extrem lange mit dem Thema schon beschäftigt. Also der schwarze Hautkrebs ist eine sehr gefährliche Form von Hautkrebs. Das ist ein malignes Melanom, das streut sehr früh. Also Krebs ist natürlich immer bösartig, egal in welcher Form. Und das streut durchs Blut, das kann sich durch Knochen fressen und kann dann auch tödlich sein. Und wenn man das nicht zeitig genug entdeckt, dann sind die Prognosen auch nicht ganz so gut. Wenn man es aber gut entdeckt, kann es rausgeschnitten werden. Dazu möchte ich aber auch sagen, immer mit einem Sicherheitsabstand. Das heißt, die Narben werden groß und je später man es entdeckt, umso größer sind die. Also es ist immer was, das ist ja hier ein Beauty-Podcast, was sofort ans Eingemachte geht, weil Haut ist ja unsere Oberfläche. Und die Haut ist ja auch unser Schutz und unsere Schutzhülle. Und wir sind ja alle eitel. Von daher ist das immer eine Sache, wo man sagt, okay, es geht immer mit Narbenbildung voran. Also schwarzer Hautkrebs, sehr gefährlich. Weißer Hautkrebs ist auch bösartig, der hat aber... Jetzt wollte ich gerade sagen, der hat einen Vorteil. Krebs hat nie einen Vorteil. Aber in dem Sinne, wenn diese Diagnose kommt, kann man erstmal ein bisschen sagen, Gott sei Dank, es ist kein schwarzer. Denn weißer Hautkrebs wächst eher langsam und streut sehr, sehr spät und sehr, sehr selten. Das heißt, es geht dann nicht dieses ganze Theater, ist es vielleicht schon in den Lymphknoten und so. Das ist dann in seltenen Fällen nur so. Aber auch der wächst lokal. Und wenn der ungünstig sitzt, zum Beispiel am Auge, in einem Knorpel und man entdeckt ihn spät, kann das sehr entstellend sein. Muss rausgeschnitten werden, weil wird immer größer, ist nicht schön.
Wie hast du deine Krankheiten entdeckt? Ich glaube, einmal war es auch mit die Visagistin, gell? Und die gesagt jetzt hat, irgendwie, da ist irgendwas.
Ja, genau. Also tatsächlich hatte ich immer wie Engelchen, auch wenn ich jetzt nicht so esoterisch sein will, aber in dem Moment kann ich das sagen, die mich darauf aufmerksam gemacht haben. Mein malignes Melanom damals mit 27 war am Rücken, hätte ich niemals selber gesehen. War ein Leberfleck, der sah komisch aus, hat mich mein damaliger Freund, der mich auch mal von hinten gesehen hat, ohne ein T-Shirt drüber, darauf aufmerksam gemacht.
Aufmerksam?
Gott sei Dank.
Ja, soll mal einer sagen, die Männer sind nicht aufmerksam.
Gott sei Dank. Der hat gesagt, das Ding sieht komisch aus. Und wir waren damals noch gar nicht so lange am Start und ich war so eitel und wollte das weghaben, weil er sagte, es sieht komisch aus. Und das hat mir letztendlich das Leben gerettet, weil das war tatsächlich schon ganz schön weit fortgeschritten und ich musste dann auch anderthalb Jahre eine Interferontherapie machen. Das hat man damals gemacht.
Was ist 2000. Das genau?
Das ist eine Art Immunchemotherapie und da wird dein Immunsystem umgestellt auf der Suche nach Krebszellen.
Okay.
Und die werden dann zerstört, wenn die gefunden werden, falls das jetzt schon im Blut ist oder so. Ist nicht cool, man hat ständig Fieber, einem geht's nicht gut. Immense Nebenwirkungen, manche stecken das gut weg, ich habe es nicht gut weggesteckt. Und jetzt beim weißen Hautkrebs an der Nase, da sind auch Fachbegriffe Basaliom, Basalzellkarzinom ist der eigentliche Fachbegriff. Da hat mich meine Visagistin, ich arbeite ja beim Fernsehen, das habe ich mir so 3-4 Tage angeguckt. Die hat immer wieder an derselben Stelle so nachgepudert und ich habe gesagt, was ist denn da? Und sie sagte so, ja, ich weiß auch nicht, da ist eigentlich nichts, aber da hält das Make-up nicht so gut. Und in dem Moment, ich saß da schon im Schminkstuhl und dachte, bitte nicht. Ich selber hatte es nicht so richtig gesehen, beziehungsweise doch, irgendwie schon, wenn ich dich jetzt angucke. Ich habe schon irgendwie gedacht, irgendwas ist da. Dann habe ich mir erfolgreich eingeredet, ist bestimmt ein Pickelchen, aber ich konnte mich dann auch nicht selber anlügen. Bin natürlich sofort zum Hautarzt, haben so eine Probe genommen, Knaller, Diagnose dann 2 Tage später. Und da habe ich total geheult, weil ich dachte, geht das jetzt alles wieder los und dann auch noch im Gesicht, wie würde denn das aussehen? So. Also wichtig ist, das möchte ich ganz doll allen mitgeben, weil wir uns ja alle sehr, sehr gern haben und sehr lieb haben und es ist wichtig, dass man gut mit sich umgeht und gut mit sich umgehen heißt auch feststellen, da ist was anders als sonst. Und das Gute bei einem Hautkrebs ist, dass man es selber entdecken kann und nicht wie bei anderen Krebsarten, dass man gar nicht die Chance hat. Also man kann sich natürlich die Brüste untersuchen selber per Tasten.
Ja.
Aber bei vielen Sachen merkt man irgendwie, wenn es schlecht läuft, gar nichts. Und bei Haut kann man schauen, hatte ich dieses Muttermal schon immer? Sieht das irgendwie anders aus? Und ich möchte jeden dazu ermuntern, diesen Hautkrebscheck beim Hautarzt, der ab 35 Jahren aller 2 Jahre kostenlos ist, den zu machen, wirklich dahin zu gehen. Auch wenn es nervt, auch wenn man vielleicht Angst hat, weil man Vorsorgeuntersuchungen nicht mag, das kann wirklich Leben retten.
Düfte sind ja so viel mehr als nur ein Accessoire, wie man so schön sagt. Sie sind Ausdruck von Persönlichkeit und Emotion. Und falls ihr auf der Suche seid nach einem neuen, außergewöhnlichen, luxuriösen Duft, vielleicht jetzt auch für den Sommer, dann müsst ihr unbedingt die 4711 Aqua Colonia Collection Absolue kennenlernen. Diese Kollektion ist was ganz Besonderes, denn sie vereint die edelsten Duftnoten, die sind ja immer ganz wichtig, mit höchster Parfümeurskunst. Es gibt 7 wunderbare Parfums in dieser Reihe und dazu auch noch die passenden Duftkerzen für den absoluten Verwöhnmoment für zu Hause. Unsere 3 Favoriten, der warme und sinnliche Duft Smoky Tonka, der sexy, geheimnisvolle Majestic Leather und der Duft Amber Mandarin, der supersonnig und lebendig riecht. Eigentlich wirklich jetzt perfekt für diese Jahreszeit. Jeder dieser Düfte erzählt seine eigene Geschichte und wartet nur darauf, ein Teil von eurer zu werden. Also, ob für den großen Auftritt oder einfach, um euch selbst etwas Gutes zu tun, probiert die Düfte doch einfach mal aus. Den Link zur 4711 Aqua Colonia Collection Absolue findet ihr bei uns in den Shownotes. Und sag mal, gibt's da irgendwie, weil du gerade sagst, man kann selber ein bisschen gucken, war der schon mal da, der Fleck, oder hat er sich verändert? Gibt's da irgendwie eine Regel oder einen Trick, wo man sieht, weil ich habe zum Beispiel mal gedacht, ich habe so einen Fleck, der ist so ganz dunkel und der, weiß ich nicht, ist auch eher größer. Und da habe ich schon gedacht, den solltest du mal untersuchen lassen. Der witzigerweise, da war gar nichts, da hat die gesagt, das ist alles super. Und dann hat sie so einen anderen, das ist auch alles okay, aber sagte, den beobachten wir mal. Aber das war jetzt einer, den hätte ich zum Beispiel gar nicht ins Auge gefasst. Also gibt's irgendwelche... Ich sag mal, Merkmale, wo man sehen könnte, oh, den muss man mal vielleicht am besten direkt checken lassen.
Es gibt so Regeln, die findet man im Netz. Das ist so, hat das eine andere Form, das Ding, hat das eine andere Farbe, ist das erhaben, ist das gewachsen, sind die Ränder verwaschen. Aber da kann man sich selber total täuschen. Okay. Es gibt ja jetzt auch immer mehr KI-Programme. Das finde ich auch gut, diese Entwicklung. Aber dennoch, das steht ja noch alles relativ in den Kinderschuhen. Und jetzt wollen ganz viele was machen, was vielleicht 1 oder 2 Unternehmen schon richtig gut können. Also wenn man irgendwie merkt, hier habe ich einen Leberfleck, der sieht komplett aus als alle anderen, die ich so habe. Das ist schon mal Punkt Nummer 1. Wenn ein Leberfleck juckt, sofort zum Arzt. Das ist, oft ist es nicht so schlimm, hat es andere Gründe, aber zum Beispiel jucken oder gar bluten, das heißt wirklich leider nichts Gutes. Das würde ich sofort abklären lassen. Wenn sich ein Leberfleck verändert, sofort zum Arzt. Das sind so meine Tipps. Also wenn einer aus der Reihe tanzt, wenn einer sehr dunkel ist oder auch rötlich oder irgendwie komisch aussieht, zum Arzt. Wenn es juckt oder blutet, unbedingt zum Arzt. Und wenn es sich verändert.
Und auch, weil du gerade auch diesen Check-up angesprochen hast, es ist wirklich total entspannt, wenn man den mal gemacht hat. Du liegst ja einfach nur auf so einer Liege. Das wird ja auch alles mittlerweile ganz toll fotografiert. Musst dich mal drehen und so. Gut, ich habe als 2-fach Mama gedacht, das ist fast eine Me-Time. Ich kann hier einfach mal eine halbe Stunde auf so einer Liege liegen. Und man fühlt sich danach auch besser, weil man es einfach mal abgeklärt hat, ja, und das ist auch ganz toll, das wird ja alles fotografiert, die sehen genau, beim nächsten Check-up hat sich das verändert, weil ich habe immer gedacht, wie sollen die das denn im Blick haben, ich habe immer Angst gehabt, die vergessen irgendwas, aber die machen das wirklich ganz, akribisch, also das, wie du sagst, das kann man auf jeden Fall jedem raten, dass man das macht, wird auch, glaube ich, von der Kasse bezahlt, also deswegen.
Aber ich habe jetzt auch schon mal natürlich mich informiert, was kosten das privat, das sind meistens zwischen 39 und 49 Euro und das wird natürlich nur von dir verlangt, wenn da kein Anlass ist. Also wenn du jetzt einfach kommst und sagst, ein halbes Jahr später habe ich so im Gefühl, ich möchte das nochmal machen und dann wird festgestellt, da ist aber nichts, dann bezahlt man das, aber auch für sein gutes Gewissen, für sein gutes Gesundheitswissen. Sobald irgendwas ist, ist natürlich alles Kassenleistung. Und ich bin auch gesetzlich versichert, also wenn da einmal eine Unregelmäßigkeit war oder so, dann ist das natürlich...
Ja gut, und ich sag mal so, wenn man auch zusammenrechnet, wie schnell man so Geld ausgibt, durch den Tag gesehen. Einmal hier beim Bäcker, da mal ein Coffee to go, keine Ahnung.
Oder also, für Wimperntusche.
Wimperntusche.
Und Lipglosse, die man dann verliert irgendwo oder liegen lässt. Ne?
Dann sind 40 Euro für die eigene Gesundheit, glaube ich, relativ überschaubar. Vielleicht sprechen wir mal, du hast Sonnenschutz ja schon angesprochen. Das kann natürlich helfen, aber kann auch natürlich mit Hautkrebs quasi nichts zu tun haben. Also der kann auch kommen, auch wenn ich mich total super eincreme, wie du schon schön erklärt hast eben, Susanne. Was sind die größten Irrtümer rund um Sonnenschutz, die du immer wieder hörst, vielleicht auch bei deiner Arbeit als Botschafterin für die Deutsche Krebshilfe?
Dass kurz in der Sonne sein ja gar nichts macht.
Mhm.
Und es macht halt schon nach 8, 9, 10 Minuten was, je nach Hauttyp.
Mhm.
Dass UV-Strahlung, ach, das merkt man schon. Nee, die merkt man eben nicht. Und wenn man es merkt, ist es zu spät. Also wenn man merkt, meine Haut brennt, spannt, oh, ich war heute zu lange in der Sonne, dann ist es im Grunde genommen schon zu spät. UV-Strahlung riecht man nicht, schmeckt man nicht, spürt man nicht. Und das ist das Risikohafte. Es gibt keine Sonnencreme, das ist auch so ein Irrtum, die ich benutzen kann, wenn ich mich schminken will. Das ist absoluter Quatsch. Es gibt tolle Sonnencremes, die man benutzen kann und kann sich schon 3 Minuten später schminken.
Weil ganz oft steht ja drauf, irgendwie mit Lichtschutzfaktor, ne?
Es gibt ja immer noch so dieses Sonnencreme-Bild, das man im Kopf hat, ist, man hat dann so einen Schmierfilm auf der Haut und das weißelt alles und man kriegt danach gar kein schönes Make-up, weil dann alles gar nicht hält und so. Das ist inzwischen echt überholt, weil ich habe ganz, ganz tolle Produkte und ich benutze jeden Tag Lichtschutzfaktor 50 und zwar ein reines Sonnenschutzprodukt, bevor ich mich schminke und du siehst mich ja jetzt hier.
Ja, sieht alles super aus.
Hält
No,
jetzt ja nicht.
Okay, das heißt, nochmal extra Sonnenschutz auftragen. Was ich vorher noch meinte, ich finde, das sieht man jetzt auch ganz oft in den Beauty-Regalen. Da gibt's ja jetzt Make-up oder Cremes, wo dann draufsteht mit Lichtschutzfaktor. Ja, hast du da Erfahrung? Reicht das?
Ja, ich benutze es einfach nicht. Also ich jetzt wirklich doppelt schon mal dran war, würde mich auf sowas nicht verlassen. Ich höre auch ganz oft, aber ich bin doch geschminkt, das schützt doch vor der Sonne. Natürlich, wenn man eine relativ dicke Make-up-Schicht hat, aber wer macht denn sich Make-up wie eine Maske drauf? Auch so gut wie niemand. Schützt das vielleicht 15, eine Viertelstunde länger? Also, und was auch noch so ein Irrtum ist, ist, wenn man Sport draußen macht, zum Beispiel joggen gehen, dann passiert nichts. Sport draußen ist ja gesund, aber das ist trotzdem eine Zeit draußen. Also man
das ist
darf,
ja auch spannend. Also eine interessante
ganz
Theorie.
Höre ich.
Wirklich?
Ich gehe ja mich gar nicht mehr sonnen. Aber unsere Haut nimmt ja auch Sonnenstrahlen auf, wenn wir draußen nur zur Arbeit oder zur U-Bahn gehen, wenn wir im Garten irgendwie rummachen und Rasen mähen oder wenn wir draußen joggen.
Ja.
Das sind alles Sonnenstunden. Und da müssen wir alle, aber das geht mir auch immer noch oft so, wir müssen umdenken, dass sobald wir einen Fuß vor die Tür setzen, sind wir in der UV-Strahlung drinne, auch an wolkigen Tagen.
Das wäre jetzt, also da muss ich gestehen, da struggle ich mit mir auch, wenn ich jetzt rausgucke, zum Beispiel wie heute. Heute habe ich es auch nicht gemacht, weil ich es einfach...
Shame on you.
Ja, ich habe es tatsächlich auf der Uhr, wenn die Sonne da ist.
Ja.
Aber wenn es so regnerisch ist und irgendwie 10 Grad oder im Herbst, weiß ich nicht, Nieselregen in Leipzig. Also man muss es wirklich immer drauf machen.
Ich mache es immer drauf und das ist auch die Empfehlung. Und das ist ja auch immer mehr Beauty-Routine.
Mhm.
Ich glaube, das ist auch ein bisschen so eine Generationssache. Wir sind hier noch mit Baywatch assimiliert und fanden das immer super heiß, braun zu sein. Und braun sein war gesund sein, war knackig und sexy sein. Ich finde das bis heute noch so, aber ich habe da ein extrem ambivalentes Verhältnis dazu. Wenn ich jemanden sehe, der extrem braun ist, denke ich immer gleich, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich zeige das auch manchmal meinem Freund auf der Straße und habe dann immer so in mir, dass ich mal was sage, aber es steht mir natürlich nicht zu. Jeder entscheidet für seinen Körper selbst. Ich will einfach nur von meiner persönlichen Geschichte raus. Ich habe halt damit abgeschlossen, knackig braun zu sein, obwohl ich mich da auch super heiß und super sexy fand. Aber früher haben wir das auch anders gemacht. Die junge Generation, wie man jetzt so schön sagt, Gen Z, aber wir sind jetzt in einem Alter, wo wir das sagen dürfen.
Achso, ich dachte, du meinst uns. Ach nee, ja, fast nicht mehr. Okay.
Wir sind ja ein bisschen vorbeigeschrammt, also 2 Jahre, ne? Sonst wären wir auch Gen Z. Ich glaube, dass die ganz bewusster aufwachsen und ja auch besseres Verhältnis zur Work-Life-Balance haben, kann man sich ganz, ganz viel angucken und auch ein besseres Verhältnis zum eigenen Körper- und Gesundheitsvorsorge. Ja. Und wenn man da so Beauty-Rituale jetzt anguckt, da gehört Lichtschutzfaktor als eigenständiger Step absolut dazu. In Korea, die uns ja, was Beauty betrifft, Japan, sehr weit voraus sind. Lichtschutzfaktor, das ist, also da gucken die einen an und sagen, ja, aber Girl, ist schön, dass du da jetzt...
dass dir auch jetzt mal einfällt mit 44.
Die machen das nicht nur wegen Hautkrebs, sondern auch wegen Faltenprävention einfach mal. Weil UV-Strahlen machen Falten. Punkt. Da kommst du nicht drum rum.
Auch im Winter.
Auch im Winter.
Jetzt ist es so, Susanne, ich habe eingangs gesagt, du bist ein Mensch, der immer strahlt. So habe ich dich kennengelernt, auch schon vor vielen Jahren. Es hat sich nichts geändert. Wenn ich es richtig gelesen habe, war bei deiner ersten Diagnose das Feedback der Ärzte 67% Überlebenschance. Das haben sie dir damals gesagt. Und ich würde jetzt nicht behaupten, dass du auch in deinen dunkelsten Stunden zu Hause sitzt und strahlst. Aber du bist jemand, der immer wieder aufsteht und mit einem gewissen Optimismus durchs Leben geht. Und das bewundere ich sehr an dir. Wie geht man mit so einer Diagnose um, wo man natürlich auch ja schon den Gedanken hat, was, wenn es vielleicht nicht gut ausgeht? Ja,
hatte ich damals natürlich auch ganz doll. Und die 67%, das hieß also 67% mit ihrem Stadion überleben die nächsten 10 Jahre. Und wie gesagt, da war ich 27. Und dann sind 10 Jahre bis zu 37. Und ich habe damals gedacht, der Arzt, der mir das gesagt hat, der hat einen Knall. Und ich weiß auch gar nicht, warum der mir das gesagt hat. Der wollte mir, glaube ich, eine Freude machen. Weil für den war alles über 50% überleben die nächsten 10 Jahre. Ich fand der schon mal knorke. Ich fand das richtig kacke,
um verständlich
ehrlich zu sein.
Ja.
Und ich muss ehrlich sagen, dass ich viele Jahre danach da noch dran zu knappern hatte, weil das ist, als würde dir hier so dieser Zeitstrahl, den du immer hast, und du denkst ja mit 20 sehr, sehr überzeugt davon, dass der niemals endet. Und wenn, ist das noch sehr weit weg. Das war wie so ein Baumarktband, was du wieder reinholst per Knopfdruck. Mir ist mein ganzer Zeitstrahl gegen die Stirn geknallt. Das hat mich sehr demütig gemacht. Das macht mich aber auch unglaublich ängstlich. Mhm. Und ich merke, dass meine Rüstung, die besteht sehr aus Optimismus und es darf nicht sein, was nicht sein kann. Die ist stark, aber zum Beispiel, als ich jetzt im September die zweite Diagnose hatte, die bei weitem nicht so schlimm war wie die erste, dessen bin ich mir auch bewusst. Da bist du sofort erstmal wieder im Panikmodus. Und ich habe auch gedacht, was ist, wenn das jetzt ein Auftakt ist, wenn du jetzt vielleicht jedes Jahr ein Basaliom im Gesicht hast? Was ist denn, wenn irgendwo schon der Schwarze wieder wächst, unabhängig davon? Da bist du nicht ganz rational. Muss man cool bleiben und auch sagen, ich stelle mich dem jetzt und jetzt wird gemacht, was gemacht werden muss. Deine Frage war, wie schafft man das? Ich habe mir damals Hilfe geholt. Mhm. Ich bin zum Psycho-Onkologen gegangen und das würde ich jedem raten, der eine Krebsdiagnose hat. Mhm. Man hat da Anspruch drauf, das bezahlt die Krankenkasse. Man muss es aber sagen, denn viele Ärzte bieten einem das nicht an, was ich nicht verstehe. Und für viele ist das natürlich auch immer noch ein Tabu, in Therapie gehen, Schwäche vielleicht zeigen oder einfach Unterstützung sich holen. Das ist immer noch, glücklicherweise ist es jetzt angesagter, aber es ist immer noch ein Tabu in der Gesellschaft. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil deine Angehörigen, deine Freunde, du selbst, ihr habt alle Angst. Und ihr könnt euch stützen und helfen, aber man braucht einen neutralen Blick von außen, der in dem Moment dich auch nicht liebt, sondern klar sagt, so und so ist die Situation, das und das kommt jetzt auf uns alle zu, so werden sie sich dabei fühlen und so geht's jetzt weiter. Mhm. Das war für mich damals ganz, ganz wichtig, dass mir jemand mit Empathie, aber nicht mit einer Verantwortung für mich, weil in dem Moment musste ich für den nämlich auch keine Verantwortung übernehmen, mir erklärt, was jetzt eigentlich das mit mir macht. Und ich habe dann auch gesagt, ich kann gar nicht mehr aufhören zu weinen. Mhm. Und dann sagt dir halt jemand, der sich damit auch auskennt, das, liebe Frau Kleen, ist normal. Und das wird aber vorbeigehen. So. Also Psycho-Onkologie finde ich ein ganz, ganz wichtiges Thema, einen ganz wichtigen Schritt. Und ich möchte auch alle ermutigen, für sich zu kämpfen. Auch wenn das wahnsinnig überfordernd ist, stell die Fragen, die dir auf der Seele brennen. Mach dir eine Liste. Also schreib es dir auf. Geh zu dem Arzt und wenn der dich abwimmeln will, weil du bist dann trotzdem nur eine Nummer, auch wenn du ein ganz schreckliches Schicksal bist in dem Moment für dich selber, hat er vielleicht oder sie vielleicht 5 am Tag, die betreut werden müssen.
Ja.
Das darf man nie vergessen. Für die Ärzte ist das Alltag, aber man schenkt ja in dem Moment das ganze Leben hin. Also muss man sich manchmal auch ein bisschen aufdrängen, ist das falsche Wort, aber man muss sich holen, was man braucht.
Mhm.
Man muss genau nach Auskunft fragen. Was ich nicht gemacht habe, ist zu viel googeln. Weil natürlich viele finden Trost davon in Internetforen und ich finde es ganz toll, soziale Medien, alles Austausch ist ganz, ganz wichtig. Aber wenn man es nachts um 5 alleine macht, da schreiben viele auch natürlich ihre Sorgen rein, was ich total verstehen kann. Aber das macht es manchmal schlimmer. Was ich sehr empfehle, sind Selbsthilfegruppen. Mhm. Die Deutsche Krebshilfe hat da auch ein riesiges Netz mit Empfehlungen. Das sind Betroffene, die sich für Betroffene einsetzen. Das ist aber meistens auch quasi unter einer Schirmherrschaft von einem Krankenhaus oder einem Klinikum, von einer Professorengruppe. Das finde ich toll. Mhm. Aber sich so ganz alleine ohne Führung durchs Netz zu googeln, meins war es nicht. Ich weiß aber, dass da ganz viele Hilfe finden, aber da muss man sehr stark sein, um da manchmal auch zu sagen, okay, das sind jetzt trotzdem nur Zeilen im Netz und jetzt nicht mein Todesurteil zum Beispiel.
Ja, das hat damals ganz anderes Thema, aber schon meine Hebamme zu mir gesagt, tu mir nur einen Gefallen, wenn du irgendwann was wissen willst, fang niemals an, Kinderkrankheiten oder irgendwelche Symptome zu googeln. Da habe ich gedacht, wieso, was meint die denn? Ja. Dann habe ich das mal gemacht und dachte, okay, jetzt weiß ich warum. Weil gefühlt ist ja also Weltuntergang beim ersten Husten. Deswegen, und das natürlich auf einem ganz anderen Niveau, das kann ich verstehen, aber wie du sagst, jeder sucht woanders Trost am Ende. Aber ich glaube,
für viele ist das auch eine große Rettung. Meins war es nicht.
Ja. Susanne, wie ist dein Umfeld damals damit umgegangen? Hast du deiner Familie das direkt erzählt oder behält man das erstmal für sich oder will man das irgendwie gar nicht wahrhaben? Wie macht man das?
Auch da gibt es ja unterschiedliche Herangehensweisen. Ich hab's allen sofort erzählt. Mm. Allen. Auch jetzt wieder. Nee, das stimmt nicht. Also den eigentlichen Schritt, jetzt bin ich ja jemand, der auch im Fernsehen zu sehen ist, den habe ich jetzt doch auch ein halbes Jahr später erst gemacht.
Aber du hast es erzählt dann.
Aber ich habe es erzählt, weil ich auch finde, dass ich als Botschafterin der Deutschen Krebshilfe für Hautkrebsprävention, die seit Jahren predigt, schützt eure Haut, ihr habt nur die eine und prompt kriegt sie wieder Hautkrebs. Das muss ich sagen, weil auch das gehört dazu und auch das ist mein Weg und
absolut.
Ich möchte das absolut auch teilen. Nicht um mich wichtig zu machen, sondern um zu schärfen, dass selbst ich, die so rigoros drauf achtet, trotzdem nicht gefeit war. Obwohl ich bestimmt ganz, ganz viel richtig mache. Mhm. Bestimmt auch noch ganz viel falsch, aber also nur um da Bewusstsein zu schärfen. Und schon damals habe ich aber gedacht, ich möchte das gleich allen erzählen, weil Krebs ist ein totales Tabu. Keiner will sich damit auseinandersetzen. Ich finde aber, wir müssen darüber sprechen, um den Vorhang zu lüften. Krebs kann ganz viele Gesichter haben. Dir kann es super gehen, dir kann es total beschissen gehen. Du kannst schon reifer sein im Leben, du kannst Mama sein, du kannst aber auch noch verdammt jung sein oder sogar ein Kind. Wir müssen da alle drüber sprechen. Mhm. Und ich wollte auch, dass mein Umfeld weiß, was ist, dass ich eben nicht, ich war damals extrem leistungsorientiert, ich war sehr am Anfang meiner Fernsehkarriere, dass ich eben nicht sagen kann, ich bin in 3 Wochen wieder da und dann stehe ich wieder vor der Kamera. Mhm. Und dann sieht mich aber vielleicht irgendjemand in der Stadt ein Eis essen und sagt, ich habe die Kleen gesehen, die sah klasse aus, der ging es ja gut. Weil Krebs hat ja auch, man sieht es demjenigen erstmal nicht an. Und wenn du die Chemo oder Co. gut wegsteckst, was ich jedem wünsche, man sieht es ja erstmal nicht. Ne? Man kann es überschminken, man kann ja ganz viel machen. Und ich wollte, dass das kein Tabu ist. Was ist denn mit der? Dauert jetzt schon ganz schön lange. Mhm. Und für mich ist das der richtige Weg. Ich weiß aber auch, dass viele erstmal einen Safe Space und einen Schutzraum brauchen. Mhm. Auch das respektiere ich total. Mhm. Ich bin für einen ganz klaren, offenen Umgang. So versuche ich generell mein Leben zu führen. Mhm. Das ist ja nicht immer leicht.
Ich finde es aber trotzdem wichtig, Susanne, auch wenn du sagst, jeder hat natürlich einen anderen Weg, aber es ist ja trotzdem schön und deswegen bist du ja auch hier, dass du deine Geschichte heute teilst und vielleicht ist das für den einen oder anderen ja auch der richtige Weg oder man überlegt sich, Mensch, so eine Selbsthilfegruppe oder das ist eigentlich ganz gut, dass man damit rausgeht, da habe ich das noch gar nicht gesehen, auch eben das Richtige, so wo man vielleicht selber noch gar nicht war, deswegen toll, dass du deine Geschichte und wie du damit umgehst heute bei uns teilst.
Niemand muss sich schämen, dass er Krebs hat, niemand darf sich schämen, dass er Hilfe braucht und niemand muss sich schämen, dass er zum Beispiel eine Psychotherapie in Anspruch nimmt. Alle können stolz auf sich sein, dass sie sich dieser Aufgabe stellen. Mhm.
Wie hat damals Susanne dein Umfeld reagiert? Ich kann mir vorstellen, das ist natürlich ja dann auch im ersten Moment für alle ein Schock. Und wenn man, wie so oft im Leben, man selber ist betroffen, man erzählt etwas und dann sind die anderen noch trauriger und man denkt, oh Gott, jetzt, also das ist ja... Ja, wie soll ich sagen, manchmal ist das ja eine Hilfe, wenn man den Support kriegt, aber es ist ja auch schlimm, so sein Umfeld, um sich dann auch so traurig zu sehen. Ne?
Total. Ich finde, als Angehöriger hat man es wesentlich schwerer als Betroffener. Das finde ich. Wenn du selber das hast, als ich selber das hatte. Ich weiß ja, wie geht's mir heute? Ich weiß, wie groß ist meine Angst? Ich weiß aber auch, nee, doch, das traue ich mir zu. Das können wir alles machen. Ach, das kriege ich schon hin. Mal hier noch schöne Schmerzspritze rein. So. Ja. Also man gewöhnt sich ja an alles. Man hat sich, also das fand ich erstaunlich, wie schnell man dann auch wieder in so einer Krankheitssituation Glück empfindet und auch Glück sieht. Ich habe damals meinen Führerschein gemacht, weil ich 1,5 Jahre krankgeschrieben war. Also das gab auch durchaus gute Sachen. Ich habe sehr genau meine Krankenkasse kennengelernt und sämtliche Mitarbeiter, die beschäftigt sind dich ja sonst auch nicht, wenn du da jeden Monat plötzlich dauerkrank geschrieben bist. Also das hat schon alles auch seine Vorteile. Und ich fand es viel, viel schwerer fürs Umfeld, weil die ja auch gar nicht wissen, wie können sie es dir jetzt recht machen? Brauchst du gerade Ruhe? Willst du den ganzen Tag im Bett liegen? Darfst du aber nicht lassen. Mein Freund damals hat mich ständig zum Einkaufen geschickt. Also er sagt immer, wir müssen heute einkaufen, wir brauchen Butter. Nächsten Tag brauchten wir Eier.
Wir.
Und ich immer, der ist für mich nach Leipzig damals gezogen und hatte die Ausrede, ich kenne mich hier noch nicht so gut aus, obwohl der Supermarkt direkt nebenan war. Ich habe erst ganz spät später verstanden, dass der es so geschafft hat, dass ich jeden Tag einen kleinen Spaziergang mache, weil ich habe dann natürlich nicht das Einkaufsnetz getragen, sondern ich bin einmal zum Supermarkt und wieder zurück. Habe auch mal wieder die Frauen gesehen, die da arbeiten. Also ich hatte soziale Kontakte. Und das war in den ersten Wochen total wichtig, weil ich wäre liegen geblieben. Komplett. Denn ich hatte ja Krebs, mir ging es ja schlecht. Ich hatte Therapie, Medikamente, alles anstrengend. Und ich glaube, sich so einen Plan zu machen und so da zu sein, ohne selber die ganze Zeit zu weinen, weil natürlich alle Menschen, die dich lieben, haben wahnsinnige Angst um dich und sind ja natürlich auch mit ihrer eigenen Endlichkeit plötzlich konfrontiert. Das löst im anderen ganz, ganz viel aus. Das habe ich damals gar nicht so gesehen, aber das weiß ich jetzt, wie wirklich bitter das auch fürs Umfeld ist. Und die sind alleine, weil es dreht sich ja alles um dich. Du bist ja der Patient, um dich wird dann gekümmert und als Angehöriger stehst du dann da. Und es gab aber auch natürlich Freundschaften, die sich aufgelöst haben an so einer Krankheitssituation. Und auch jetzt wieder im Herbst, obwohl das ja eigentlich eine ganz, ganz kurze Zeit war, habe ich nochmal sehr genau gemerkt, wer mich wirklich lieb hat, egal wie ich vielleicht gerade aussehe, egal was auch sein könnte und wer mich nicht so ganz doll lieb hat. Und das sage ich jetzt ohne Vorwurf, aber so eine Situation trennt total Spreu vom Weizen. Und da sollte man dann auch sehr genau auf sich hören. Weil gute Zeiten sind immer sehr, sehr leicht zu teilen.
Das stimmt. Das hast du schön gesagt, Susanne. Ich würde auch zwischendurch gerne jetzt nochmal mit dir, obwohl wir Beauty natürlich auch schon mit angeschnitten haben, auf deine Fernsehkarriere blicken. Wir haben es ja eingangs schon gesagt, wir haben viel Zeit in der Maske verbracht, schon wir beide. Sehr, sehr viel Zeit. Hast du in all den Jahren eigentlich mal die Zeiten zusammenrechnen müssen, gell? So, wie lange wir immer in der Maske gesessen haben. Wir haben es immer liebevoll die Restauration genannt.
Ja.
So den Beauty-Hack mitgenommen, den du mit uns teilen könntest. Also ob das jetzt von einem Visagisten ist oder den du selber erkannst. Also so irgendwas, wo du gesagt hast, also damit ist man schon mal auf der sicheren Seite.
Ich kann dir einen Beauty-Fail erzählen.
Auch gerne.
Da sollte man wirklich aufpassen. Weil ich ja immer so blass bin. Selbstgewähltes Schicksal.
Ja.
Und ich bin immer zu faul und auch manchmal so ein bisschen, bin ich so eine Selbstbräunermaus. Weil ich auch immer denke, naja, ich muss ja jetzt auch quasi mein Leid sein. Nicht im Sinne von mein Leid, ich hatte mal Krebs, so meine ich das nicht, sondern ich stehe ja jetzt für extremen Sonnenschutz.
Und dann ist ein bisschen komisch, wenn du jetzt aussiehst wie,
ja, okay, ich weiß, was du meinst. Frisch vom Mallorca-Urlaub. Und zwar 14 Tage ohne Sonnenschutz in der
Sonne. Mittagssonne, ja.
Das ist ja dann nicht das, also denke ich mir, ich sehe dann jetzt halt auch so aus, wie ich aussehe. So, nicht braun. Und das ist für mich auch völlig okay. Ich habe mich an die Blässe sehr gewöhnt. Aber im TV will man ja natürlich so perfekt wie nur möglich aussehen. Und du weißt selber, der Druck ist auch hoch und man möchte dann funktionieren. Und das Licht ist ja ein anderes als im Alltag. Also schminken wir meine Beine braun.
Ich ahne, was kommt.
Und es gab ein ganz tolles Produkt, nur aus den USA, extra angeblich perfekt für so besonders helle Hauttypen. Wir trugen es auf und sahen schon sie komisch aus. Ich setze mich ins Studio, ins Licht und die Beine waren dunkelbraun. Dunkelgrau. Also nicht dunkelbraun, dunkelgrau. Grau, grau, grau. Es sah aus, als hätte ich eine graue Feinstumpfhose.
Ist nicht dein Ernst?
Und das war ein wasserfestes Produkt. Das heißt, wir haben das kaum wieder runtergekriegt und es war eine Live-Sendung.
Also, habt ihr es thematisiert?
Nee, wir haben es Gott sei Dank runtergekriegt.
Totgeschwiegen einfach.
Ich war kurz davor, eine Hose anzuziehen, weil jeder hätte gedacht, was hatten die heute gemacht?
Das ist ein interessanter Look.
Was möchte sie denn uns sagen? Also mein Tipp ist eigentlich, hellere Haut ist schön. Das kann man auch mal zeigen. Und wenn, ich wollte halt an dem Tag, es war so in mir, ich dachte auch, ich will mal wirklich mal wieder ein richtig schönes braunes Bein haben. Mhm. Aber warum? Ich bin so, wie ich bin. Und wenn man es macht, dann nehmt ein Produkt, das nicht allzu weit von deiner natürlichen Hautfärbung entfernt ist.
Hast du eine Beauty-Routine, die du mit uns teilen könntest? Also wie sieht, wenn du Zeit hast, deine Beauty-Routine aus?
Also ich benutze jetzt seit einiger Zeit Retinol abends, aber auch nicht jeden Abend. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass man dann Sonnenschutz benutzt. Mhm. Und den benutze ich ja sowieso wirklich jeden Morgen. Lichtschutzfaktor 50. Und es gibt tolle Produkte in der Drogerie, die sind überhaupt nicht teuer und die ziehen weg und machen dir ein wunderbares Hautbild. Also
okay, das ganz, klingt gut.
Ganz, ja, ich sag's dir nachher mal ins Ohr und wer es wissen will, kann mich auf Instagram anschreiben. Ich habe mich wirklich durch die gesamte Produktpalette.
Du kannst es hier sagen, tatsächlich.
Ach so, ja. Ich finde die Mixer ganz toll.
Ah.
Mixer hochverträglich, ist ohne Parfum, zieht so toll weg, gibt es in verschiedenen Sorten, kostet, keine Ahnung, 6 €.
Oh.
Also das ist, ich habe alles schon ausprobiert. Das ist jetzt mein ultimativer Tipp fürs Gesicht.
Mhm.
Für den Körper nehme ich ein anderes Produkt, aber ganz ehrlich, auch Drogerieprodukte.
Mhm.
Also, und ich hatte alle schon bis sehr weit hoch.
Sehr gut, direkt notiert.
Auch sehr günstige Produkte. Und weißt du, was ich jetzt jeden Morgen
jetzt
mache?
Kommt's.
Aber erst seit meinem 44. Geburtstag, der war im Juni. Das ist eigentlich ganz old-fashioned und viele sagen bestimmt, ach, ist die doof, aber ich finde es gerade so geil. Ich klebe mir hier so Schlupflied.
Ich habe ja auch Schlupflieder. Ich habe das mal versucht. Funktioniert das bei dir?
Ja.
Also, dass du das selber machst?
Ja.
Hast du das jetzt auch?
Ja.
Es sieht gut aus, aber ich könnte das nicht selber kleben.
Ich mache unterschiedliche Größen auch, weil ich habe hier, mein Auge wird immer kleiner.
Ja.
Im Alter, wie ich jetzt immer kokettierend sage, obwohl wir natürlich in der Blüte unseres Lebens sind.
Ich sag's auch, schlimm.
Aber eigentlich ist es doch auch geil, weil guck mal, wie süße Mäuse wir sind. Wir können das doch sagen. Und hier nehme ich für dieses Auge nehme ich ein kleineres Benehmen. Das sind ja wie so kleine Bananen, ne?
Ja.
Und hier schon
so Pflaster, muss man mal kurz sagen, ne? Und das wird ins Lid eigentlich.
In die Lidfalte. Eingeklebt. Und dann wird quasi das, was so ein bisschen drüber blockt, wird ein bisschen angehoben.
Und weißt du, was ich bei dir auch gerade toll finde, wenn ihr das auch mal ausprobieren wollt? Du bist nämlich geschminkt.
Ja.
Ich dachte immer, dass das nämlich dann nicht funktioniert, wenn man sich schminkt.
Man kann drüber schminken.
Das sieht man überhaupt nicht. Ich dachte nämlich immer nur, es geht nur ohne. Und dann dachte ich, blöd.
Ohne sieht man es wirklich 0,0. Also wenn man es nur klebt und tuscht, dann Wimpern, das ist, als wäre das deine Haut tatsächlich. Wenn man schminkt, sieht man es manchmal so ein bisschen. Aber wenn du jetzt sagst, du siehst es nicht, das gibt schon
das
so
ist ein Gamechanger.
Lange. Aber es ist für mich gerade vom Feeling ein Gamechanger. Echt?
Das sieht super aus. Okay, das wird auch notiert. Schlupflidpflaster. Und die halten den ganzen Tag?
Halten den ganzen Tag. Ich hatte die jetzt bei der großen Hitzewelle 37 Grad. Hält wunderbar. Man darf natürlich jetzt nicht mit Cremelidschatten und man darf am Morgen dann keine Augencreme drauf machen.
Ja.
Machst du dann schön abends, wenn du dir das abgemacht hast. Also
die
ich
Susanne hier,
liebe
du
das.
Kommst ja mit den... Hast du das bei den... Stars abgeguckt. Meine nächste Frage wäre nämlich, du bist ja als Fernsehmoderatorin, Society-Expertin mit den Stars dieser Welt auf Du und Du. Also du bist ja auch immer bei den Oscars und überall kann man wirklich sagen international. Also ich glaube, es gibt wenige, die du nicht vor der Linse hattest. Hast du da auch mal so, die sitzen ja vielleicht auch vorher nochmal in der Maske oder werden abgepudert oder irgendwas fürs Interview. Hast du da mal was mitbekommen? Haben die auch irgendwelche Verrückten? Man liest das ja immer nur, ne?
Ja.
Was die so machen, dass Madonna angeblich sich im ganzen Körper mit Augencreme eincremt, weil das ist ja die
das
beste Creme.
Natürlich
so
nicht vor mir. Wenn die zu mir zum Appointment sozusagen kommen, zum Interview-Appointment, da sind die natürlich fertig, weil da haben die ja ihre Rüstung schon an.
Ah ja.
Ob die sich jetzt Schlupflid-Tapes kleben, ich glaube, die lassen. Die nehmen vielleicht eher invasivere Methoden. Manche, keine Ahnung, wobei das auch schon wieder weggeht. Das geht jetzt auch viel zur Natürlichkeit. Und ich muss sagen, was ich so die letzten 2 Jahre bei den Oscars gesehen habe, ist, dass weniger tatsächlich mehr ist.
Guck.
Also dieses super starke Contouring und klar, es gibt Stars, die lieben das immer noch, die sind dafür auch berühmt geworden. Kim Kardashian wirst du jetzt niemals im Nature-Look sehen, aber gerade so im sehr seriösen Schauspielbusiness in Amerika merke ich, dass so ein cleaner Look und sei du selbst sehr angesagt ist.
Und sag mal, wenn du gerade die Oscars ansprichst, sind die wirklich so glamorous, wie man das immer sich vorstellt und sieht?
Dieser rote Teppich ist bumsvoll. Das ist, als wäre eine Tüte Menschen geplatzt. Das kann man sich immer nicht vorstellen. Und es gibt ja auch zwei Eingänge. Also es gibt den vorderen Eingang, das ist der, den man auch im Fernsehen sieht. Und wenn die dann alle posieren und so und alle schon die so zweite Reihe sind, die müssen ja den hinteren Eingang.
Oh, wie schrecklich.
Da ist so eine Wand.
Da wird man so eingeteilt?
Da wird man eingeteilt, auf jeden Fall. Und dann treffen die sich dann aber nach dieser Fotografenmeile, wenn dann das Fernsehen losgeht, da stehen ja dann sämtliche Berichterstatter, dann treffen sich alle wieder. Und dieser rote Teppich, das ist aber so breit, das ist wie eine Straße. Und zwischendrin sind immer Podeste, wo die Fans stehen. Und die stehen dann ganz aufgeregt schon stundenlang und brüllen dann immer. Also es ist eigentlich, wie kann man sich das vorstellen, so eine Mischung aus Klassentreffen, Rummel, also zur Kirmes gehen und... Wenn die Stadt ganz, ganz voll ist, letzte Wochenende vor Weihnachten.
Ja, so, genau. So die letzten Geschenke, nochmal schnell SOS.
Ja, so, von der Fülle her. Und das ist immer Wahnsinn, wie da alle den Überblick behalten. Die Oscars sind drin, super glamourös, super kalt. Die Klimaanlagen sind, also manche ziehen sich Büchschen und
nein,
ja, weil die so frieren. Und es gibt nichts zu trinken, nichts zu essen, die gesamte Verleihung, alles erst hinterher.
Das ist harte Arbeit in Hollywood,
und
was soll ich sagen?
Die, ja, die Oscars werden jetzt immer früher am Tag. Das heißt, um 5, um 6 klingelt der erste Visagist. Dann sitzen die, meistens ja die in L.A. wohnen, lassen sich zu Hause machen. Die anderen haben dann Hotelsuiten. Dann sitzen die stundenlang und werden fertig gemacht. Dann gehen die in die Limo, weil es gibt ja so einen Limo-Fahrplan. Mhm. Dann fahren die dahin, dann Presse, dann kommt die rein. Es gibt nichts. Dann ist zu Ende und alle kippen sich natürlich einen Shampoos hinter.
Das heißt, hinten raus wird's lustig.
Alle schnell, also das ist das, was mir dann alle von den Partys erzählen, dass viele da schon einen kleinen Schwips haben, wobei ja trinken in Hollywood, und ich finde das eine gute Entwicklung, das ist überhaupt, da geht's sehr um Leistung. Viele gehen zu den Oscars und haben dann am nächsten Tag schon wieder Drehtermine, Vorsprechen, Produktionstreffen. Das ist gar nicht so, wie das für uns wäre. Oh, die Oscarverleihung und so eine
einmal die Sau rauslassen.
Und danach eine Woche Urlaub, aber um das zu verarbeiten, es ist für die ein Business-Termin tatsächlich.
Susanne, was war der coolste Star, den du je getroffen hast? Oder, sagen wir mal, auch vielleicht der überraschendste? Ne? Man hat ja so ein Bild.
Alice Cooper. Obwohl das ja, also das ist ja jemand der alten Garde.
Ja.
Vor dem hatte ich so eine Angst. Weil ich weiß noch, als dann, ich bin ja ein Ostkind, als dann die Wende war, hatte ich ja auch Zugriff auf die Bravo und habe die Bravo inhaliert. Und da war ein Bericht über Alice Cooper mit seiner Guillotine auf der Bühne. Der hat ja mal so Horrorkonzertshows gemacht. Und damals als Kind, da war ich 10, 11, habe ich gedacht, das ist so, oh Gott, wie kann das nur? Und seitdem habe ich Angst vor Alice Cooper. Und dann hieß Interview mit Alice Cooper. Und da bin ich, da war ich, das innere Kind kommt ja da. Dann geht die Tür auf, der kommt da rein, so wie der aussieht. Alice Cooper mit diesen schwarzen Haaren, diesen riesigen weißen Zähnen. Und kommt rein und quatscht so wie wir, als würden wir uns kennen. Und sagt, er war ja gestern mit seiner Frau im Barbie-Film. Ob ich den Barbie-Film schon gesehen hätte? Ganz süßer Film, hat ihm gut gefallen. Na, seine Frau wollte es sehen, aber da ist ja, so ist das und so. Und ich denke die ganze Zeit, okay, das ist jetzt Alice Cooper. Du quatschst mit dem wie mit einem Kumpel.
Wirklich?
Das ist der
wie
freundlichste
cool.
Mensch auf der ganzen Welt. Und als ich dem dann meine Angst sagte, wenn ich mich mit den Stars gut verstehe, dann erzähle ich dann Oma und Schwank, wie ich die in meiner Jugend wahrgenommen. Also das gönne ich mir dann. Und da guckte der mich an und sagt, ja, aber ich sitze ja jetzt auch als die Privatperson vor dir. Wenn ich jetzt Alice Cooper wäre, dann hättest du schon keinen Kopf mehr und ich würde dich über einen Hotelflur trotzdem noch jagen.
Aber da musste das sagt
natürlich,
er aber noch.
Ja, aber da musst du natürlich lachen. Ne? Also das ist ein ganz lieber Kerl, der aber auch gegen Dämonen gekämpft hat. Ganz, ganz schlimmer. Und das sagt er auch ganz offen. Große Suchtvergangenheit und so. Der hat total die Kurve gekriegt.
Wie cool.
Ja.
Vielen Dank für deine Zeit, dass du hier bei mir im Studio warst. Danke für deine offenen Worte, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Bleib so strahlend, so wunderbar und so herzlich, wie du bist. Ich wünsche dir nur das Beste für die Zukunft und vor allem, dass wir uns ganz bald wiedersehen. Susanne Kleen, vielen Dank.
Dankeschön. Danke fürs Zuhören. Ich weiß, es ist manchmal ein Thema, wo man nicht gerne hinhört. Danke,
doch,
dass ihr es macht.
Ganz wichtig. Danke, Susanne.
Stars lüften ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse. Bunte Lipgloss, der Beauty-Podcast mit Jennifer Kneble.